Anni?
Ja, Dennis?
Wusstest du eigentlich, dass wir diese Teaser immer nach der Folge aufzeichnen?
Wirklich?
Ja, und theoretisch machen wir dann eine Zeitreise vom Ende der Folge zum Anfang. Also der Anfang ist das Ende, alles ist miteinander verworren und es ist eine unendliche Zeitschleife. Wir stecken jetzt drin fest, wir müssen jetzt sozusagen Ursache und Wirkung aushebeln und müssen jetzt sozusagen sagen, worüber wir sprechen werden, obwohl wir schon drüber gesprochen haben. Also worüber sprechen wir denn?
Ich glaube, so wie es sich anhört.
Du hast so Angst in der Stimme, warum?
Ja, ich weiß nicht, ich finde es gerade ein bisschen gruselig, dass du das hier aufdeckst. Also
ja.
Das ist für mich ganz neu.
Also Dark machen
Dark,
wir?
Dark, glaube ich, also es hört sich so an, oder?
Dritte Staffel von Dark, darüber sprechen wir mit und ohne Spoilern, also für alle was dabei. Und den ESC-Film.
Richtig.
Außerdem ein tolles neues Reality-Format mit Promis, mit tollen Promis, oder? Die waren,
ja, absolut.
Waren ganz toll.
Mhm.
Und wir spielen auch Bombenspiel.
Ja.
Ne? Haben wir auch schon gespielt. Wer hat gewonnen? Wer weiß es nicht. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Willkommen zum 47. Zyklus von Fernsehen für alle. Alles wiederholt sich. Was ist Zeit überhaupt und warum sprechen wir heute schon wieder über den ESC und warum ist sie schon wieder da, um über den ESC zu sprechen? Was ist die Ursache? Was ist die Wirkung? Sie hat Gesang, Tanz und Kernphysik studiert und hat deshalb alle Antworten auf all diese Fragen und kann sowohl beim ESC als auch bei Dark weiterhelfen. Ein fröhliches Sigmundus Creatus est in die Runde.
Hallo.
Ja, also ich hätte jetzt gerade, kommt auch was Lateinisches, aber anscheinend nicht.
Ave.
Nee, Salve, nee. Salve Magistra heißt es.
Ach so, Ave ist, glaube ich, tschüss.
Ja, ja. Okay, dann Anni, Dankeschön für deinen Besuch. Nein, aber du bist, glaube ich, noch nie so gut für eine Sendung geeignet gewesen wie heute wahrscheinlich.
Bestimmt.
Ja, beide Themen sind ja perfekt auf dich zugeschnitten.
Ja, finde ich auch.
Wie gesagt, du hast heute das Glück, denn wir müssen über beide sprechen. Wir sind ein bisschen raus aus dem Sommerloch, es war eine Folge Sommerloch, sind wir raus. Nächste Woche sind wir ein bisschen drin. Also eigentlich ist es kein Sommerloch, sondern so ein bisschen kleine Löchchen, wenn man das sagen kann. Aber wir haben heute ja einiges vor, deswegen kurz den Fahrplan müssen wir besprechen, weil wir wollen ja ein bisschen auch Spoiler zu Dark. Von daher macht es nur Sinn, das am Ende zu besprechen, damit wir dann euch nicht belasten müssen mit einer langen Strecke, die ihr überspringen müsst, wenn ihr jetzt Dark überhaupt nicht geschaut habt. Deswegen Dark ganz am Ende mit Spoilern, ohne Spoiler. Aber jetzt fangen wir an mit dem ESC-Film. Und der ESC-Film heißt ja der volle Titel Eurovision Song Contest The Legend of Fire Saga.
Mhm.
Okay, und Fire Saga ist diese Band innerhalb der, weil das habe ich erst überhaupt nicht gecheckt, was dieser hintere Titelteil bedeuten soll davor.
Aber konnte man davor ja auch nicht wirklich wissen.
Genau, aber Will Ferrell und Rachel McAdams in den Hauptrollen. Auch Will Ferrell natürlich hinter der Kamera als Drehbuchautor, Co-Autor dabei. Von daher weiß man ungefähr, was man bekommt bei Will Ferrell und vor allem bei so einem Wettbewerbsfilm. Aber sag doch noch mal ganz kurz die Kurzbeschreibung. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer.
Ja.
Kriegst du hin.
Danke. Es geht eben um Lars und Sigrid, die zusammen Feiersager bilden, die Band. Und der große Traum ist es natürlich, zum Eurovision Song Contest zu kommen. Sie kommen aus Island.
Genau.
Und dann durch ganz viele Zufälle passiert es, dass sie tatsächlich teilnehmen dürfen. Und dann dreht sich's halt um ihre Reise da. Und natürlich kommen ein paar Probleme zwischen den beiden und allgemein.
Mit anderen Teilnehmerinnen
Kandidaten.
Und Teilnehmern von dem ESC. Ja, was würdest du sagen, steht im Zentrum? Also schon diese Liebesgeschichte oder diese anbahnende Liebesgeschichte oder die Musik oder was ist so das Zentrum?
Also klar dreht sich oder baut es alles auf dieser Liebesgeschichte auf und würde ich sagen schon das Zentrum, aber die Musik beziehungsweise der Contest an sich nimmt schon einen großen Teil auch ein.
Du bist ja riesiger ESC-Fan und würdest du jetzt sagen, dass es den ESC korrekt dargestellt hat oder dass es ihn irgendwie karikiert hat oder dass es ihn lächerlich gemacht hat oder kann man schon dahinter eine gewisse Leidenschaft für den ESC sehen bei den Macherinnen und Machern?
Also, ich bin ein bisschen zwiegespalten.
Du bist ja wie eine Mutter für den ESC, die den ESC so in Schutz nimmt.
Ja.
Ja,
weil also die Songs, die da vorkommen, also nicht nur von Feiersager, sondern auch von den anderen Teilnehmern, die sind schon sehr Klischee-ESC, was ich witzig fand. Also ich finde, das haben sie richtig gut getroffen. Also man merkt irgendwie, die haben sich damit beschäftigt, wie so ein typischer Song aufgebaut ist, der beim ESC ist. Und alle Songs, die da vorgestellt wurden, waren so in die Richtung, wie sie auch beim ESC sein würden. Aber dann gab es halt wieder so Unstimmigkeiten, vor allem bei dem Voting-Verfahren. So, das würde so nicht stattfinden, das war einfach schlichtweg falsch.
Weil Spanien nicht direkt qualifiziert war zum Beispiel.
Spanien kann gar nicht im Halbfinale sein, die sind ja immer dabei. Und auch im Halbfinale findet auch kein Voting durch die unterschiedlichen Länder direkt statt, also keine Live-Schalten und sowas.
Deshalb. Und Frankreich hat, glaube ich, auf Englisch die Punkte bekannt gegeben, was man auch weiß, dass es nie passieren wird.
Genau. Also da habe ich, also irgendwie, das fand ich ein bisschen komisch, dass hätte man auf sowas dann nicht geachtet
hat. Genau, wenn man so detailliert dann bei den Songs so ein gutes Auge dafür hat, dann hätte man da vielleicht auch ein bisschen mehr Detailliebe zeigen können. Ja, aber hat jetzt auch nicht den Brei wahrscheinlich verdorben.
Nee, aber das hat mich halt ein bisschen genervt.
Ja, aber wie war die Haltung, findest du? Also findest du jetzt, man hat sich da lustig gemacht oder dass es wirklich, also man hat ja wirklich den Originaltitel auch bekommen und man hat ja auch das Originallogo zum Beispiel bekommen. Mhm. Also man hat ja wirklich mit der EBU dann wahrscheinlich auch zusammengearbeitet irgendwie oder man hat sich die Rechte auf jeden Fall ja sichern können an diesem ganzen Format und so. Und dann, man hat glaube ich auch in der echten Halle gedreht, wo das ja stattfand schon mal.
Ja, also ich fand den ESC an sich und so wurde jetzt nicht drüber lustig gemacht.
Ja.
Aber so alles drumrum war irgendwie so ein bisschen, konnte ich nicht so einordnen, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Ob das ernst gemeint ist teilweise oder ob das einfach so komplett parodiert ist. Also manche Szenen gab es, wo ich mir echt dachte, so meinen die das ernst oder soll es einfach so schlecht sein? Ich weiß es nicht.
Ja, und ein paar prominente Cameos zeigen ja dann auch, dass ja die ESC-Familie da auch dahinter steht, hinter diesem Film, oder? Also sonst hätten die es wahrscheinlich nicht gemacht.
Genau, man hat ja Graham Norton, der für die BBC das Ganze mal kommentiert, der hat das auch mitgemacht sozusagen, hat auch den Kommentator dargestellt, fand ich cool. Und dann gab es eben eine Szene, diesen Song Along.
Der wurde ja auch mittlerweile schon bei YouTube hochgeladen, den kann man sich auch, wenn man nicht den Film jetzt gucken will, mal anschauen, weil das ist ja einfach nur eine musikalische Nummer mit so verschiedenen, ich glaube nicht nur ESC-Songs, sondern auch generell
einfach genau,
so
einfach
eine Musiknummer.
Ja, aber halt mit Teilnehmern, die schon mal teilgenommen haben am ESC. das fand ich mega cool beim Gucken zum ersten Mal, als dann plötzlich die so aufgetaucht sind. Das fand ich richtig cool.
Ja, du hast die auch alle erkannt. Das ist ja bei mir anders, dass ich nur Conchita erkannt habe und diese Neta, oder? Die war auch dabei. Und ansonsten, also ich habe mir schon gedacht, dass diese eine da, der vorher auf diesem Klavier irgendwo so in der Innenstadt sitzt, als Straßenmusikant,
genau,
dass der auch dieser Cabral ist, oder wie der heißt?
Salvador Sobral.
Sobral, okay. dass der auch irgendwie ein ESC-Typ ist, aber ich habe den das nicht erkannt.
Ja, so. Aber das war sehr, sehr cool.
Aber die Hauptgegenspieler, da gibt es ja so zwei Bösewichte, kann man sagen, in dieser Story. Die haben jetzt nicht eine ESC-Vergangenheit, sondern die wurden gespielt von Dan Stevens und Melisandre Mahut, die ich davor nicht kannte. Dan Stevens kenne ich von Legion vor allem, den ich da sehr mochte. Und hier auch als Alexander Lemtov, so der russische Beitrag.
Genau. Aber eigentlich gab es ja noch einen Bösewicht, den Viktor aus dem isländischen Ding.
Ja, genau. Da gibt es auch noch so eine Hintergrundgeschichte aus Island, dann eben von dieser Behörde, die dafür zuständig ist, wer jetzt dafür Island antritt. Und da gibt es halt dann auch so verschiedene Parteien innerhalb dieser Gruppe, dass zum Beispiel, der war Finanzminister, glaube ich,
oder? Ja, und der war halt dagegen.
Weil der hat halt gefürchtet, dass wenn Island den ESC gewinnt, dass dann im nächsten Jahr der ESC in Island stattfinden würde und dann sozusagen die Finanzen in den Ruin treibt von Island.
Genau.
Mit einer Ausrichtung, das ist nicht so. Vor allem könnte man ja auch kontrollieren, wie viele da hinkommen und so. Das ist ja jetzt nicht ein unfassbarer Menschenauflauf da immer beim ESC, dass da Fans reisen doch da nicht so hin, oder? Also das Publikum
besteht doch. Also ich glaube, doch tatsächlich gibt es da schon so eine große Masse an Hardcore-Fans, die, also die sind auch nach Israel gereist.
Und die Europa. Sind auch alle aus meiner Timeline, habe ich das Gefühl.
Ja, genau.
Ja, gut, aber so die Grundgeschichte ist ja klar, wenn man sagt Wettbewerbsfilm, dass da natürlich nicht nach der ersten Hürde Schluss sein kann, sondern dass die dann schon zum ESC auch kommen und da antreten. Wie das jetzt dann genau endet, verraten jetzt mal noch nicht, aber man kann, also es ist nicht so ganz klischeehaft, tatsächlich, finde ich dann. Aber trotzdem natürlich ein Finale dann auf dieser ESC-Bühne, Und das ist so eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich habe, dass das für mich so ein bisschen dann in eine falsche Richtung ging, beziehungsweise dass man dann hier, finde ich, nicht so auf diese Comedy-Nummer gebaut hat, weil es ja ein klarer Comedy-Slapstick-Film eigentlich mit lächerlichen Figuren so, vor allem natürlich Will Ferrell, aber im Finale ist man dann für mich ein bisschen zu gefühlvoll gewesen jetzt, weil die beiden dann einen Song singen, der für mich...
Der war aber schon
gut. Das kann schon sein, dass der gut ist, aber ich finde, das passt nicht so in diesen Comedy-Film oder hat nicht so reingepasst. Also mich hat es da nicht so emotional berührt, einfach wie es vielleicht sein sollte, weil der Song ja dann schon sehr emotional ist. Den kann man ja auch mittlerweile hören. Wie ist der? Dubrovnik oder...
Nein, Husavik.
Husavik. Was? Ich hätte halt da einen lustigeren Song besser gefunden. Also wir haben ja diesen Song dann auch gehört, damals beim Free ESC, diesen, der auch kurz so angespielt wird. Vulcano Man. Warum haben die den nicht mal gesungen?
Ja, warum wurde der nicht ganz irgendwie aufgeführt?
Ich verstehe gar nicht, was der Sinn war von dem. Also, dass man die mal singen hört davor wahrscheinlich so, dass man die so ein bisschen einführt. Aber sonst hatte der Song ja jetzt gar nicht so eine große Bewandtnis innerhalb der Geschichte. Dieser Ton hat mir einfach nicht so gefallen, dass man dann hier so emotional wird, weil es mich dann nicht so erreicht hat. Ich hätte da lieber nochmal gelacht
am Ende. Also ehrlich gesagt hat das am Ende den Film für mich nochmal besser gemacht. Okay. Also weil ich war davor wirklich schon an dem Punkt so, okay, bis auf dieses Songalong war für mich alles irgendwie ein bisschen merkwürdig.
So, ich hast du nicht so gefallen?
Ich war immer so zwiegespalten zwischen, ich finde es saulustig, was gerade passiert, weil es einfach so absurd ist und ich finde es richtig kacke.
Ja, aber das geht ja nicht. Du hast ja dann, wenn du es lustig fandest, hast du ja gelacht.
Ja, aber
dann hat sie das erzeugt, was es sollte.
Die Dialoge einfach, die waren so.
Ja, gut, schlecht. Aber das ist ja jetzt bei einem Comedy-Film klar, dass man hier auf Punchlines dann setzt und die brauchen halt eine gewisse Dynamik und so. Nee. Und auch die Figuren brauchen ja so eine gewisse Klischeehaftigkeit, wenn man den Russen anschaut, so ein schmieriger Typ und auch die verführerische Griechin, wie heißt sie?
Mita.
Das ist ja klar, dass man dann hier nicht Dialoge aus Dubai oder irgendwas haben kann, so lebensechte Dialoge. Aber,
naja, ich fand auf jeden Fall den Song am Ende für mich nochmal richtig gut. Es hat so ein perfektes Ende irgendwie geschaffen.
Ja, dann war es bei uns vielleicht genau anders. Also ich habe das davor sehr genossen, dass es so lächerlich war, aber fand da, also ich, mir gefällt da diese emotionale Note dann schon immer, die auch bei Will Ferrell-Filmen ja auch immer so drin ist, natürlich, dass man so ein bisschen auch mitfühlen kann und das macht man ja auch. Für mich hat das Finale dann nicht so funktioniert, weil dann zu sehr auf diese emotionale Schiene dann ausgewichen wurde, finde ich fast schon. Wir haben noch nicht gesagt, Pierce Brosnan spielt mit als Eriksson, also der Vater von Lars. Und da gibt's auch so eine kleine Geschichte dann in der Bar, da in dieser Heimat von den beiden, weil auch nicht ganz klar ist immer, das finde ich ganz gut, dass es so ein Running Gag ist eigentlich, inwieweit die jetzt verwandt sind oder nicht. Also die beiden Hauptpersonen, Will Ferrell und Rachel McAdams, und Demi Lovato spielt noch mit.
Ja.
Wieso? Was? Wie kann ich diese Reaktion deuten?
Ja, sie hatte schon, also die Rolle von Demi Lovato ist schon sehr, sehr strange, muss ich ehrlich sagen. Also es war dann, das war so ein Moment, wo ich dachte, finde ich es jetzt scheiße oder finde ich es witzig?
So. Ja, aber wie gesagt, wenn du lachst, dann ist es ja dann vielleicht ein Humor, der dich schon erreicht hat. Zwar jetzt vielleicht nicht auf der intellektuell höchsten Ebene, aber wenn es dich erreicht, dann ist es ja gut. Ist ja alles dann so passiert, wie es sein sollte. Du hast mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass Jamie Demetrio, glaube ich, spricht man aus, mitspielt als Kevin Swain, der Bühnendesigner und Animateur oder was der macht. Also der im Hintergrund beim ESC so eigentlich alle unter seinen Fittichen hat und so die Bühnenshows vorbereitet. Und das ist der Typ aus
Fleabag.
Ja, der mit der Hamsterzelle in der ersten Staffel.
Dieser merkwürdige Freund.
Genau. Ja, also ich glaube, uns hat es aus verschiedenen Gründen gefallen. Wir haben beide dann schon ein bisschen was zu bemängeln auch, aber ich glaube, für dich als ESC-Fan ist so ein ESC-Film dann auch was Tolles.
Ja, es war ganz, ganz amüsant, mal so einen Einblick zu kriegen.
Und gibt es alles auf Spotify mittlerweile oder auf sämtlichen Musikplattformen,
ja, die Songs schon. Und so? Ja.
Hast du dir schon angehört alles?
Ja.
Doppelt und dreifach. Und das Singalong auch?
Das habe ich mir echt schon oft angeguckt.
Okay, habe ich mir schon fast gedacht. Na gut, dann gehen wir mal weiter zu den News und bleiben aber beim Thema Musik. Denn RTL hat jetzt gesagt, wir wollen so ein bisschen anknüpfen an den Erfolg des letzten Jahres von The Masked Singer im Sommer. Die Quoten waren ja unendlich hoch und war ein toller Auftakt für ProSieben. Und jetzt hat man sich gesagt, okay, jetzt holen wir das nächste südkoreanische Wahnsinnsformat, was da große Wellen macht. Und zwar I can see your voice, heißt es. Mhm. I can see your voice. Ist ein südkoreanisches Originalformat und ist jetzt auch schon bestätigt, dass es in den USA kommen wird. Und jetzt hat sich eben in Deutschland RTL die Rechte gesichert. Kennst du ein bisschen was von dem Konzept?
Nee, ich habe nur ganz kurz die News gesehen und dass es so ähnlich wie The Masked Singer sein soll.
Ja, ich würde gar nicht sagen ähnlich wie The Masked Singer. Also klar spielt es auch mit dem, kann die Person singen oder nicht. Ich finde es sehr, sehr nah dran an diesem neuen Format von Stefan Raab, Famemaker, wo wir da auch schon mal drüber gesprochen haben, dass man Leute sieht und sagen muss, ob die singen kann oder nicht. Bei Famemaker ist es ja so, dass die dann unter dieser schalldichten Kuppel da performen und man die gar nicht hört. Und dann entscheiden Caroline Kebekus, Teddy Teckelbrand und Luke Mockridge, wen sie jetzt davon auswählen und müssen dann, egal ob die singen können oder nicht, die unter die Fittiche nehmen und dann mit denen einen Song performen. Hier ist es so, dass ein Musikstar und sein Superfan pro Folge antreten und die versuchen in mehreren Spielrunden herauszufinden, welcher der Kandidaten ein toller Sänger ist und wer nur blufft. Also ein Musikstar und sein Superfan sind immer ein Team. Und dann gibt's aber trotzdem noch 5 Promis, die in einem Panel mitraten und auch so Tipps abgeben, ähnlich wie bei The Masked Singer, schätze ich jetzt mal. Dann nicht, wer drunter steckt natürlich, sondern halt, wer jetzt davon singen kann oder wo man jetzt hätte erkennen können, dass diese Person vielleicht lügt oder nicht. Ich habe mir das südkoreanische Format tatsächlich so in Ausschnitten mal kurz angeschaut. Das ist was ganz anderes. Südkoreanisches Fernsehen ist nochmal...
Das ist so extrem bunt, oder nicht?
Ja, und also was mich so überrascht hat, dass da so komische Soundeffekte die ganze Zeit drin sind. So den Hup und so die ganze Zeit solche komischen Hupen und Tröten und alles Mögliche. Also das ist für deutsche Augen oder für europäische Augen was komplett anderes nochmal. Also ich glaube, da nehmen sie so ein bisschen von diesem Spielcharakter raus, hoffentlich. Ja. Aber... ansonsten, diese Spiele, da gab es in der Folge, die ich gesehen habe, gab es eben auch das mit dem, dass Leute so zum Beispiel ihr Mikrofon halten müssen und dann wird anhand dessen dann abgeschätzt, ob die Person schon mal ein Mikrofon gehalten hat oder sowas. Also solche Spiele sind es eben dann, so kleinere Runden, an denen man dann erkennen kann oder auch nicht, ob diese Person singen kann dann oder nicht. Und dann ist es so, wenn eine Person dann rausfliegt, dann muss die Person auch gleich singen. Also dann hört man eben, ob die jetzt richtig entschieden haben. Und dann werden es ja immer weniger Kandidaten. Und derjenige, der dann am Ende übrig bleibt, das ist dann der, der dann im Finale mit dem Profisänger, der pro Folge dann da ist, ein Duett singt.
Okay.
Und da entscheidet sich dann, kann die Person singen oder nicht. Und wenn sie singen kann, dann gewinnt der Superfan von diesem Profisänger Geld.
Okay.
Und wenn die Person nicht singen kann, also wenn der erfolgreich geblufft hat, gewinnt der Sänger, also der eventuelle gute oder schlechte Sänger Geld.
Okay.
Ja.
Interessant.
Interessant. Aber ist es jetzt für dich was an den Reiz von The Masked Singer rankommt? Oder?
Naja, es ist ja doch ein bisschen anders. Also ich hätte es mir jetzt ähnlicher vorgestellt, aber ich finde, es kommt auch darauf an, welche Profisänger da mitmachen.
Ja, ist überhaupt nichts, also von Personen überhaupt nichts bekannt.
Also das wird dann bestimmt auch spannend, wer da mitmacht und so. Ja, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall mal reingucken.
Ich glaube auch. Ist halt die Frage, ob das live ist oder nicht. Also ich finde, man bräuchte es jetzt hier gar nicht live, weil es gibt ja anscheinend gar keine Zuschauerabstimmmöglichkeit oder sowas. Kann man bestimmt auch irgendwie noch einbauen, dass man dann als Zuschauer vielleicht rauswählen kann oder so. Also könnte man schon vielleicht auch überlegen, weil das ist ja auch eine Sache, die deutsche Version von The Masked Singer ja viel besser macht als die anderen Länder. Stimmt. Aber 5 Promis kommt mir ein bisschen viel vor.
Fürs Ratepanel.
Ja, und dann auch noch der Profisänger und der Superfan. Also mir kommt das ein bisschen sehr viel an Rate-Menschen vor. Und wer dann da auch sitzt, ja, das kommt dann eben auch darauf an, ob man die jetzt mag oder nicht. Mhm. Aber die Masked Singer-Jury mögen wir auch nicht immer. Von daher, glaube ich, kann man da auch manchmal drüber hinwegsehen. Bei RTL ist halt immer die Gefahr, dass da Oliver Pocher sitzt.
Oh. Und am Ende noch der Wendler.
Oh,
das wäre halt schon, ich glaube, boah.
Das wäre aber ganz gut eigentlich.
Ich glaube, das wird sogar ganz gut hinkommen, weil theoretisch befindet er sich ja im Song-Business.
Ja, aber natürlich ist er gerade in Hochzeitsvorbereitungen. Und ja, wie
steht
ich
da
das
schon
jetzt,
Plan fest, wann das...
Ja, also dieser Sommer
soll
das noch kommen. Und natürlich ist so ein kleines Rennen jetzt bestimmt auch entstanden zwischen Famemaker und dieser Show, weil es ja schon sehr ähnlich ist dann. Also da, glaube ich, wollen die jetzt schon relativ schnell daran. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass der Wendler leider dabei ist. Aber
Schade. Ich
rechne damit so einem Typ wie Sascha, der immer bei solchen Sachen dabei ist zum Beispiel.
Aber Sascha ist ja nicht so...
Ja, aber der hat auch diese Alles-auf-Freundschaft-Nummer gemacht bei RTL mit Tim Mälzer.
Ah, stimmt.
Also Ich glaube, der ist jetzt da offen für alles, glaube ich. Der macht ja nur noch Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch Musik macht. Der hat ja eigentlich nur noch in irgendwelchen Shows, finde ich. Ansonsten, weiß ich nicht, wer fällt dir noch ein so als Rate-Menschen da?
Dieter Bohlen?
Nee, glaube ich nicht. Den will man da nicht haben, glaube ich. Der macht ja Supertalent auch, das ist ja auch bei Lieder. Ja. Luca Henny?
Ja, ich wollte gerade sagen, irgendjemand von Let's Dance oder der mal irgendwie was mit Let's Dance zu tun hatte, irgendein Sänger, der können Sie da ja auch gleich reinholen. Vielleicht kommt Daniele Negroni wieder aus irgendeinem Loch.
Ja, oder Evelyn Bodecki nochmal in dieses Ratepanel rein oder so. Die ist ja auch super talentiert.
Ja, das, ich verstehe es nicht, aber gut. Ja, also finden sich so bestimmt ein paar trashige Kandidaten auch, die man da wiederfindet.
Ja, ich glaube, dass sie es gar nicht so sehr in die trashige Schiene dann natürlich aber packen wollen.
Ich denke schon, dass ein oder zwei Rate-Menschen so ein bisschen trashig sind.
Ja, wir werden sehen, was da passiert, aber Trash ist ein guter Hinweis auf die nächste Show, über die wir sprechen wollen, denn da wurde was angekündigt bei RTL 2. Und langsam ertrinken wir in diesen ganzen Reality-Promi-Formaten. Weil wir haben ja schon jetzt letztens mal auch über diese TV Now-Nummer mit Helena Fürst und so geredet. Dieses Please Like Me, I'm Famous heißt es. Like Me, I'm Famous. So. Und ja, jetzt kommt das nächste Format bei RTL 2. Das war zwar schon bekannt, so inoffiziell, weil es ja hieß vor einiger Zeit, dass Kathi Hummels gerade dreht in Thailand. Mhm. Da haben wir auch mal drüber berichtet, dass es jetzt nur so jetzt mal die Überschrift gab, Kathi Hummels wird ein eigenes Reality-Format moderieren bei RTL 2. Und jetzt ist bekannt, was dieses Format ist und wie es heißt und wer da mitmacht und wann es kommt. Also es geht schon sehr früh los, also 22. Juli schon, mittwochs dann immer um 20.15 Uhr, 8 Wochen lang, 8 Folgen gibt. Mhm. Also ähnlich wie Promis unter Palmen. Und es heißt Kampf der Reality-Stars, Schiffbruch am Traumstrand.
So ein Adam und Eva-Verschnitt irgendwie.
Ja, also ich finde es eher ein Promis unter Palmen-Verschnitt dann, weil also mit Ausziehen ist da jetzt nichts, aber die wohnen halt da. Es hieß hier in einer schlichten Sala am Strand von Thailand, also es ist anscheinend so eine kleine Hütte, nehme ich jetzt mal an, und kämpfen dann in verschiedenen Spielen um den Titel als Reality Star 2020 und um eine Summe von 50.000 Euro.
15.000?
50.
Achso, 50.
Ja, es ist auch nicht so viel.
Ist auch nicht so viel, ja.
Aber da ja einige schon stark verschuldet sind, dann auch ja, so ein kleiner Betrag, Gage kriegen der da hilft. Sie ja auch noch. Das stimmt. Ja, das nächste Format.
Und da weiß man schon, wer teilnimmt.
Dann, ja, da kommen wir jetzt gleich dazu. Aber so als Formatidee macht es jetzt für dich Sinn. Also wir haben gleich noch ein paar Sachen, die finde ich dann auch schon sehr extrem. Wenn die Promis jetzt Spiele verlieren innerhalb dieser Show, dann verlieren sie zum Beispiel an Luxus oder an ja, Komfort an diesem Strand. Das ist so
eine ganz merkwürdige Mischung irgendwie aus allen RTL-Formaten.
Also sie verlieren zum Beispiel Wasser, Bett oder einen Kleiderschrank, steht hier dabei. Für eine gewisse Zeit heißt es. Also wenn die da was verlieren, dann kann es böse enden. Also
dann nur die eine Person, die das Spiel oder spielen die immer gemeinsam in einem Team?
Also ich denke mal, dass alle dann alle natürlich das Wasser verlieren, also
okay, krass.
Ja, Wasser finde ich auch schon extrem.
Ja, also ich wollte gerade sagen, so in Thailand irgendwo auf der Insel und du hast kein Wasser, ja geil.
Ja, und die Spiele, die auch noch feststehen, sind auch toll. Im Spiel Privatinsolvenz müssen die Reality-Stars Details über ihre Finanzen verraten.
Oh Gott.
Von der Tagesgage bis zur Monatsmiete. Außerdem gibt es den Reality-Check, wo die Teilnehmer mit der knallharten Meinung der TV-Zuschauer konfrontiert werden. Was ja auch dann nicht live ist, sondern halt irgendwelche alten Tweets, nehme ich mal an. Vielleicht ist einer von uns dabei. Also was anderes, was ist es dann? Also Meinungen von Zuschauern, das muss ja dann irgendwie, müssen ja Tweets sein oder irgendwie Kommentare auf Facebook oder Instagram oder sowas. Ja, weiß nicht, ob das dann so toll ist, also für die bestimmt nicht, aber ob das jetzt so was Tolles verspricht, wenn da uralte Meinungen rausgeholt
werden. Aber ich finde es irgendwie schon ein bisschen witzig, weil ich glaube, wenn da jetzt die richtigen Kandidaten dabei sind, kann das richtig, richtig trashig werden.
Also RTL 2 steht drauf und RTL 2 wird wahrscheinlich auch drin sein. Das wird, glaube ich, schon sehr trashig werden. Ich meine, Kathi Hummels, die ist ja jetzt noch nicht so super in dieser Trash-Schiene, aber das klingt jetzt schon so als erster Schritt da rein. Man würde ja eher vermuten, dass sie als Kandidatin dabei wäre, finde ich. Als dass
ich glaube, aber dafür hier, würde sie sich nicht
hier. Nein, glaube ich auch nicht, aber dass sie das moderiert, ist dann schon
irgendwie passt nicht
komisch,
so
dass sie da über diesen Kandidaten so in dieser Rangordnung dann steht.
Ja.
Also als Kandidat würde ich mich jetzt nicht so ernst genommen fühlen, wenn der Kathi Hummels mich da rumkommandiert. Da gibt es dann auch die von ihr moderierte Stunde der Wahrheit, wo dann jede Woche eben neue Promis dazukommen. Also die sind nicht alle auf einmal da, sondern die kommen nach und nach dazu. Und wenn ein Promi dazukommt, dann kann er zwei rausschmeißen. Und okay. So wird eben dafür gesorgt, dass da immer so eine Fluktuation drin ist, dass ja. Da eben sich keine Grüppchen bilden.
Oh, ich find's witzig. Ich find's voll witzig.
Ja. Also das ist natürlich jetzt in einem Umfeld, wo wir auf das Sommerhaus warten und wo dann das Sommerhaus wahrscheinlich auch dann, nehme ich mal an, dienstags laufen wird. Mhm. Dann haben wir dienstags das Sommerhaus, mittwochs hier Kampf der Reality Stars, Schiffbruch am Traumstrand und Promi-Baby kommt zurück und so. Also das wird alles sehr, sehr eng. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Kandidaten, weil das ist natürlich das Spannendste. Und also wir haben gerade das Sommerhaus gesagt, das ist schon, also ich frage mich, wie das... Also warum das so ist auch, weil da doppeln sich jetzt ein paar Kandidaten.
Oh, echt?
Also Annemarie Eilfeld und Georgina sind hier auch dabei.
Ach so,
Wo ich mir auch frage.
Die haben es wohl sehr nötig aktuell, würde ich mal behaupten.
Ja, aber wie kann das denn innerhalb von RTL passieren, dass sich da auch die Kandidatinnen doppeln?
Ja.
Also
wenn
das verstehe ich überhaupt nicht.
Wenn gleichzeitig gedreht wird, dann...
Aber es kann ja sein, dass die sich dann so, weil es ja auch dann auch gleichzeitig laufen wird, dass sie da dann so Insider haben, die sich dann über beide Formate hinweg strecken. Also wir wissen ja von Georgina, dass sie früher ausgezogen ist, schon aus dem Sommerhaus, schon nach 2-3 Tagen heraus. Ich weiß nicht, ob das dann daher kommt. Vielleicht ist da eine alte Streitigkeit aus Thailand noch mitgebracht, dann nach hier
ja, stimmt.
NRW. Dann haben wir noch dabei Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein.
Sag mir gar nichts.
Hat bei Goodbye Deutschland mitgemacht und ich glaube, dieser Sayn-Wittgenstein war doch auch mal bei Promi-BB dabei und ist nach einem Tag ausgezogen, weil er kein Wasser trinken wollte.
Oh, das war der?
Ich weiß nicht, ob das der war oder war das ein anderer? Es war auf jeden Fall so ein Prinz auch.
Okay.
Aber die Fürstin von Sayn-Wittgenstein, die macht eben auch bei Goodbye Deutschland mit.
Okay.
Ja. Oh. Ist natürlich auch immer so ein Reiz, dann jemand Adeliges in diesem Entzug von bitte. Luxus zu sehen.
Ja.
Macht schon Sinn. Kate Melan.
Ach, ist das die von Detlef?
Nee, das ist Kate Hall, meinst du? Nicht von Detlef, die Soos. Das ist die Partnerin oder Ex-Partnerin von Benjamin Boyce, letztes Jahr Sommerhaus.
Ah, die! Ja, geil!
Ja, die ist doch ganz gut, finde ich auch. Also Sommerhaus der Stars, daher kennt man sie.
Ah, cool.
Jürgen Milski dabei.
Mhm.
Ja. Bin ich jetzt auch nicht immer so der Fan, weil der... auch so Prinzipien hat, die er nie bricht. Also damals im Dschungel hat er gesagt, ich werde nie was essen, hat es auch eingehalten. Ich glaube auch, dass der so ein paar Sachen einfach nicht machen wird. Und das finde ich halt immer langweilig, wenn man da überhaupt nicht so mitspielen wird, richtig. Ja, der ist dabei. Georgina haben wir gesagt. Sandy Faeser, Berlin Tag und Nacht. Also sagt mir auch nichts. Sam Dillon von Prince Charming. Das ist der Lebenspartner auch von hier Raffi.
Ah, okay, ja.
Die doch. Wollten ja auch ins Sommerhaus ziehen. Und sind dann aber nicht eingezogen, weil sie gesagt haben, da besteht ein Fluch auf den Paaren, dass sie sich alle danach trennen. Deswegen sind sie, also haben sie gesagt, deswegen sind sie nicht eingezogen.
Ja, okay, aber das geht natürlich dann auf Thailand.
Genau, und außerdem Thaisin, also T-A-Y-I-S-I-Y-A, Thaisia und Jana Morderger, Tenniszwillinge.
Was?
Also, habe ich noch nie gehört. Aber die sind auch dabei.
Die eine heißt Jana.
Jana mit Y aber auch, ja.
Ach so.
Und die andere Thaisia.
Okay. Ja, okay. Mhm.
Genau, das sind die Kandidatinnen und Kandidaten. Kommen mir jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen wenig vor.
Ich habe mir jetzt irgendwie mehr erhofft, ehrlich gesagt.
Momo ist noch dabei. Stimmt, die habe ich übersprungen.
Momo, wer ist das?
Sängerin. Deutsche Welle und so, glaube ich. Momo.
Okay.
Ja, auch dabei. Ja, das war natürlich absoluter Quatsch, ihr habt es gehört. Momo ist natürlich keine neue Deutsche Welle-Sängerin, sondern es ist erstmal ein Typ. Und zweitens ist es auch ein Ex-DSDS-Kandidat namens Momo Shahine oder Shahin. Der ist in die zweite Runde, in die zweite Motto-Show gekommen, ist dann rausgefallen in der 2019er Staffel von DSDS. Also ich entschuldige mich vielmals, aber das nur kurz hier als Korrektur. Sorry, Momo. Jetzt geht's weiter.
Ja, mal gucken,
wie es so läuft. Wir haben noch welche übersprungen. Ich sehe es jetzt
was?
Erst. Wir haben welche übersprungen. Ich habe mich so auf Annemarie Eilfeld gefreut. Wir haben zwei übersprungen. Und zwar Ex-Bachelor Oliver Sanne.
Ja.
Ja,
ja, okay.
Der reißt natürlich raus. Und natürlich Hubert Feller.
Was?
Ja, den habe ich übersprungen. Das geht doch gar nicht.
Jetzt schaut es natürlich komplett anders
aus. Jetzt hat sich deine Meinung binnen Sekunden nochmal geändert.
Also ich glaube mit Hubert, ja, das weißt du schon noch ein bisschen raus.
Ja, Hubert ist Jemand, den man nicht unterschätzen sollte, finde ich. Also der steht natürlich so unter den Pantoffeln natürlich von Matthias. Mhm. Aber wenn man die Hochzeitsdoku geschaut hat bei Vox damals, dann weiß man, dass der auch so ziemlich bockig sein kann und vor allem sehr faul und so. Der macht auch irgendwie nichts im Haushalt und so. Der wird halt so komplett bemuttert auch von Matthias. Und von daher glaube ich schon, dass der auch ein emotionaler Typ ist, der ohne ihn auch nicht so gut zurechtkommt. Glaube ich schon, dass das da jemand sein kann, auf den wir uns freuen können. Aber ja, also Oliver Sanne und Hubert Feller sind auch noch dabei. Zusätzlich zu diesen ganzen anderen Leuten, Annemarie, Georgina. Natürlich, wenn die länger dabei ist, ich meine, das ist beim Sommerhaus wahrscheinlich dann nicht so stark jetzt, was die dann bieten kann da, weil die halt nur so kurz dabei war. Mhm. Aber wenn die jetzt da länger dabei ist, ist das immer schon auch eine vielversprechende Kandidatin. Ja, gut, dann warten wir mal ab. Es ist ja schon sehr bald soweit. Also mittwochs dann immer Kampf der Reality Stars, Schiffbruch am Traumstrand bei RTL 2, 20.15 Uhr am 22. Juli. Da sind wir dann auf jeden Fall auch am Start, wenn das losgeht. Dann gibt es ein neues Format von Leuten, die im Sommerhaus drin waren und sogar gewonnen haben letztes Jahr. Die jetzt zum ersten Mal einen Ausflug in die Moderation machen dürfen, nämlich Elena und Mike, und zwar bei TV Now. Die machen ein Tattoo-Format namens Just Tattoo of Us.
Wow.
Ja, finde ich schon ganz gut als Titel auf jeden Fall. 6 Folgen laufen dort dann schon ab dem 3. August. Und das Konzept lautet, dass sie Kandidaten begleiten, die für eine nahestehende Person ein Tattoo aussuchen. Und das Gegenüber kennt das Tattoo nicht und den Ort des Tattoos kennt die Person auch nicht, der es dann gestochen wird. Also die suchen sich gegenseitig die Tattoos auch aus. Okay. Die sitzen dann gleichzeitig beim Tattoo-Macher, Tätowierer ja, und lassen sich dann gegenseitig stechen, ohne zu wissen, was da jetzt passiert.
Oh Mann, finde ich richtig kacke.
Das Format oder die Idee?
Die Idee, weil das ist was, was dir ein Leben bleibt, außer du lässt es weglasern, aber es ist ja auch unglaublich teuer. Ich finde solche Shows immer so unsinnig. Weil was ist, wenn der einen richtigen Scheiß aussucht an einer richtig dummen Stelle?
Ja.
Und dann habe ich das passieren. Da mein Leben lang.
Aber es sind ja Freunde, Paare oder Familienmitglieder. Ja, also die sollten sich schon
mögen. Die können sich ja auch gegenseitig verarschen.
Ja, könnten die. Und TV Now sagt auch, es wird gelacht, geflucht, gelitten, es wird sehr persönlich und es gibt nicht nur Freudentränen.
Oh,
aber die Rolle von Elena und Mike ist mir jetzt noch nicht ganz klar.
Die moderieren das Ganze, oder wie?
Ja, aber also, da steht, die begleiten sie. Ja, die begleiten sie. Okay. Also ich nehme mal an, dass die halt so dann mal zu Hause besuchen vielleicht oder die so kennenlernen erst und dann denen die Händchen halten beim Tätowierer wahrscheinlich.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Elena und Mike. Ich kann mir nur vorstellen, schon den Gesichtsausdruck von Elena, wenn die irgendwas richtig scheiße findet, dass sie dann so, oh Gott, was passiert jetzt hier, dass sie dann so rausgeht und so.
Mike steht eigentlich nur daneben und nickt.
Ja, also so kann ich es mir auch gut vorstellen. Wenn ich da noch TV Now haben werde, dann werde ich da bestimmt mal reinschauen, weil allein schon eben diese Position von Elena und Mike interessiert mich eigentlich mehr als das Format an sich, muss ich sagen. Ja. Und dann werden wahrscheinlich die Scheiß-Tattoos werden dann direkt wieder weitergeleitet in eine von diesen Tattoo-Korrektur-Shows.
Ja, genau. Stimmt.
Wieder direkt zurückgenommen werden.
Ja.
Na gut, dann warten wir mal ab, was das sein wird. Promi-BB haben wir auch schon angesprochen. Das steht ja auch in den Startlöchern, beziehungsweise ist schon noch ein bisschen hin, 7. August immer noch. Dann geht's los. 3 Wochen lang, haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, nicht nur 2, sondern 3 Wochen. 2 Live-Shows pro Woche gibt es, haben wir auch schon geklärt. Immer montags und freitags, glaube ich. Da freust du dich auch drauf.
Voll. Ist schon. Absolut.
Marlene Lufen und Jochen.
So auf Jochen.
Schropp. Hm. Ja. Jetzt ist bekannt, dass es auch wieder ein Publikum geben wird für diese Live-Shows. Okay. Da wird wieder im gewissen Maße zugelassen werden, dass da 100 Zuschauer da sitzen werden. Und es ist ja bei Promi-BB, muss man sagen, gut möglich, dass das passiert, weil das Ganze ja Open Air ist. Also,
aber trotzdem stelle ich mir die Frage, ob das so Sinn macht oder ist es
man
nötig?
Man braucht halt null bei Promi-BB.
Ja, eigentlich also, schon. Also deshalb verstehe ich es nicht so ganz. Aber
das ist doch eine Show, wo man einfach darauf verzichten kann.
Also wirklich easy darauf verzichten kann. Aber ich meine, es ist ja auch Geld, das du da doch einnimmst.
Ja gut, aber das, die Titeleinnahmen, glaube ich, nicht von 100 Leuten, dass das irgendwas ausrichtet. Aber gut, wenn man sich dann davon jemand Geiles leisten kann, so an Kandidatinnen. Das wäre schon gut, aber gut. Das Publikum kehrt jetzt so ein bisschen wieder zurück ins Fernsehen bei Pocher, gefährlich ehrlich. Da gestern am Donnerstag war es schon so, dass da wieder 30 Leute saßen bei Pocher in der Late-Night-Show. Also 30 ist auch sehr wenig, aber die haben auch ein kleineres Studio. Und außerhalb von den Sitzplätzen müssen die dann natürlich auch überall Mund-Nasen-Schutz tragen. Und auch The Voice of Germany hat gesagt, wir werden mit Publikum in gewissem Maße produzieren, aber nur Freunde und Familie werden da im Publikum sitzen. Aber trotzdem finde ich bei einer Gesangsshow schon ein größeres Risiko, weil die dann ja auch mitsingen werden, wie ich die kenne.
Ja, und man weiß ja, dass beim Singen das ein bisschen weiter fliegt, die Spucke.
Ja, also das finde ich auch
Aber ich finde auch, dass bei The Voice zum Beispiel finde ich das Publikum auch voll wichtig.
Ja.
Eigentlich.
Super Talent, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Also das kann man sich ja kaum vorstellen ohne Publikum, die Castings. Das ist ja der Bestandteil, dass da die ganze Zeit Standing Ovations passieren und irgendwelche Gefühlsausbrüche gezeigt werden. Das stelle ich mir auch komisch vor, auch nur, wenn es wenige Zuschauer sind.
Ja.
Aber gut, The Masked Singer hat auch angekündigt, wir werden wieder mit Publikum dann produzieren. Ja, mal gucken, ob das dann gut geht wird und ob da nicht irgendwo mal eine Infektion dabei sein wird. Hoffentlich nicht. Das hoffe ich sehr, weil sonst werden wir das Publikum wieder sehr schnell draußen haben aus all diesen Shows. Und ich glaube, dass der Promi BB tatsächlich ein geringeres Risiko ist, eben weil es Open Air ist.
Ja.
Das lässt sich dann schon einfacher machen. Na gut, aber freuen wir uns mal, dass das Publikum zurück ist, auch wenn wir natürlich schon Bedenken haben, finde ich, da bei einigen Shows, ob das unbedingt sein muss, ist die Frage. Sat.1, apropos Sat.1, da gibt's, und das haben wir auch schon mal hier gehabt, den schönen Titel Mütter machen Porno. Und ich würde mal sagen, das passiert auch genau da. Also es ist die Adaption eines britischen Formats namens Moms Make Porn und wird hier auch am 22. Juli und am 29. Juli laufen. Das heißt, am gleichen Mittwoch, an dem auch die schiffsbrüchigen Promis losgehen. Da muss man sich dann entscheiden, ob man entweder die Mütter beim Porno machen beobachten will oder ob man
Hubert Feller in seiner Hütte.
Ja, ob man die sehen will. Aber es wird tatsächlich so sein, dass 5 Mütter einen Pornofilm drehen, der ein realistisches Bild von Sex vermitteln soll.
Ein realistisches Bild?
Ja.
Okay.
Weil so das Konzept ist halt, dass die alle Mütter sind und dementsprechend ja sehen, dass Kinder oder Jugendliche immer früher Zugriff und das Bestreben haben, da auf Pornos zuzugreifen. Und dann wollen sie ihnen halt jetzt einen Pornofilm produzieren, wo sie sehen, dass das alles ganz normal ist und dass die Leute nicht so aussehen wie in Pornos und so. Es ist ja erstmal ganz sinnvoll, aber ich weiß nicht, ob der seelische Schaden dann nicht durch das Mobbing am Schulhof
halt irgendwie
höher sein wird, als dann...
Läuft es um 20.15 Uhr?
Das läuft um 20.15 Uhr, aber der Porno, der dann daraus entsteht, und der hat auch schon einen Titel, und nämlich Vanilla X, der Film.
Was?
Vanilla X, der Film, der wird nicht komplett natürlich gezeigt werden, weil es ein echter Pornofilm sein wird. Aber ein paar Ausschnitte werden am Anschluss an die zweite Folge, also in der zweiten Woche, dann werden ein paar dann kommentiert werden.
Okay.
Ein paar Ausschnitte, halt auch zensiert und mit allen Jugendschutzmaßnahmen ausgestattet, aber so ein paar Ausschnitte sieht man dann. Ich hoffe, also was heißt hoffe, aber warum macht man den, wenn man dann den nicht irgendwo zur Verfügung stellt? Also natürlich muss der irgendwo dann sein, hoffe ich mal.
Vielleicht kann man den dann auf Sat.1.de sich runterladen.
Stelle ich mir auch die Frage, ob das dann sein wird, weil ich weiß nicht, ob man das auch darf oder so.
Ja, also ich finde das irgendwie ein ganz komisches Format, ich weiß auch nicht.
Ja.
Warum betreibt man da nicht einfach normale Aufklärung, sage ich?
Ja.
Also man könnte ja da normal das irgendwie inszenieren. Warum muss ich gleich Porno drehen lassen?
Also ich
von Müttern, die wirklich Kinder haben. Und also das wird ja bestimmt auch medial irgendwelche Wellen schlagen. Und dann kannst du mir doch nicht sagen, dass der Franz aus der 8. Klasse nicht darauf angesprochen wird, dass seine Mutter da in einem Porno zu sehen ist.
Ich glaube, der Franz aus der 8. Klasse wird eher angesprochen, dass er Franz heißt und in der 8. Klasse das erste ist. Aber ich finde es dann schon ganz reizvoll, wenn ich höre, dass es auch zum Beispiel um die Entwicklung der Storyline geht. Also, dass sie sich natürlich auch selber ausdenken müssen, was da jetzt passiert.
Oh.
Und die Suche nach Darstellern ist auch dabei. Also,
oh Mann, das ist
halt so reportagisch.
Ja, schon, aber irgendwie auch nicht.
Und es gibt ein Intro und Outro von Paula Lambert, also dass die nochmal so einordnet und dann natürlich als Sexexpertin.
Ja, das macht schon irgendwo Sinn.
Da so ein bisschen aufklärerisch dann auch dabei ist.
Mhm.
Ja. Also ich finde es spannend so, aber Nur wenn dann auch letztendlich der Pornofilm irgendwo zugänglich ist. Und weil, also der Film ist ja dazu da, dass die Kinder oder dass Jugendliche Kontakt haben. Also was macht das für einen Sinn, wenn der dann nicht vollständig da ist, sondern wenn dann nur Ausschnitte davon irgendwie kommentiert werden? Weiß ich nicht. Aber so finde ich es jetzt mal ganz spannend. Aber hat auch das Potenzial, sehr nach hinten loszugehen. Und glaube ich, für die Kinder wird es auch nach hinten losgehen von diesen Müttern.
Also, naja.
Gut, müssen sie selbst wissen, die Mütter, ne?
Warum müssen es eigentlich Mütter sein? Also
ja, weil die natürlich ihre Kinder schützen wollen vor dem schlechten
Bild,
vor der Bild das vermittelt wird. Genau. Ja. Und hier soll dann eben auf Augenhöhe, leidenschaftlich und wertschätzend man da in Kontakt gebracht werden mit dem Thema Porno. Ja. Gut, dann kommen wir zu einer Kindershow als nächstes. Ja, die Überleitungen sind toll heute, oder? Also das ZDF und der ORF produzieren zusammen eine Zaubershow für Kinder. Und das wird in Deutschland beim Kika laufen.
Okay,
ja. Da kann man dann sozusagen direkt vom Porno weiterschalten direkt zu 1000 Tricks, heißt es. 1000 Tricks. Okay. Mhm. Es geht um 4 Nachwuchsmagierinnen und Magier, die Zuschauer in die Welt der Magie entführen wollen. Die Zauberer heißen Melli, Christoph, Tristan und Magic Max.
Alle so voll die normalen Namen.
Außer Magic Max. Genau, und die machen so kleinere Tricks, wie zum Beispiel Cola-Dose fliegen lassen, Gedanken der Freunde lesen, Münze durch einen Holztisch drücken. Also so klassische Tricks, wo man schon alles kennt, eigentlich, wie das funktioniert und so. Und nicht alle Tricks sollen aufgelöst werden.
Ja. Google ich dann.
Aber wäre das jetzt was für dich als Kind gewesen, so Zaubertricks
und
so?
Nee, gar nicht. Also ich konnte damit nichts anfangen und ich kann damit immer noch nichts anfangen.
Okay, also kann man dich jetzt nicht damit begeistern, mit diesem Format. Und würdest du jetzt auch nicht deinen Kindern, die du da schon hast, Franz in der 8. Klasse, würdest du nicht denen ans Herz legen?
Wenn sie es gucken wollen von mir aus, aber ich würde nicht sagen, guck das.
Okay. Ich hoffe, dass da die Kinder geschützt werden von den Ehrlich Brothers, dass die da nicht irgendwie vorbeischauen
werden. Ja, ich wollte jetzt gerade fragen, ob die da nicht einen Gastauftritt haben, weil würde ja passen.
Oder irgendwie, dass jetzt die Ehrlich Cousins oder so dann vorbeischauen, dass das irgendwo sind, die kleinen...
Ich glaube, der Magic Max, der ist ein Teil von den Ehrlich Cousins.
Ja. Ist ein Magic Max nicht so ein Stripper? Nee, Magic Mike ist der Stripper, oder? Ja.
Vielleicht ist Magic Max auch der Bruder von Magic Mike.
Kann auch gut sein, wer weiß. Magic Max wird hier dann uns verzaubern. So, das waren die News mit einigen neuen Formaten. Ich glaube, da werden ein paar spannende Sachen dabei sein, die wir auch alle im Blick haben werden hier im Podcast. Das kann ich schon mal sagen. Da, also jetzt die Zaubershow vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber den Porno schaue ich mir auf jeden Fall an. Na gut, dann, weil wir ja danach dann Dark machen, macht es keinen Sinn, jetzt mit dem Spiel noch länger zu warten, sondern machen wir das Spiel jetzt. Wir spielen unser beliebtes Bombenspiel.
Ja.
Bei mir sehr beliebt, bei dir sehr unbeliebt. Finde ich Bombe. Und dazu müssen wir auch Danke sagen an Julia, die in dieser Woche die Kategorien für uns vorbereitet hat. Ich bin sehr gespannt,
was Julia sich da rausgesucht hat.
Sie macht es zum ersten Mal, von daher... Nicht zu hohe Erwartungen, aber sie steht schon unter Druck. Dann schauen wir uns mal die erste Kategorie an. Ich starte die Bombe und dann geht's los. Sommerhaus der Stars Teilnehmer.
Oh, scheiße. Eleanor und Mike. Musst du immer ein Pärchen sein?
Nee, einen, oder?
Okay.
Nein. Okay, dann sag ich Sabrina. Lange.
Oh mein Gott, Wendler.
Kate Melan.
Willi Herren.
Benjamin Boyce. Es geht schon mal gut los. Erste Runde geht an mich. Ein Minuspunkt für dich. So, dann The Circle Brazil Teilnehmer.
Was? Ich habe keine Ahnung mehr, wie
Hast
die heißen.
Hast du geschaut?
Ja, aber ich weiß ja nicht mehr.
Dumaresk.
Eleni oder so,
hieß die so? Elea? War das? Nee, die war Frankreich. Luma.
Der Feuerwehrmann, wie hieß denn der?
Ich weiß es.
JP.
Ah, fuck. Boah. Stimmt, diesen Rafa hätte ich noch gehabt, den ich so gut fand.
Stimmt.
Den gemeinen, der später reingekommen ist. Aber naja, das war schon sehr schwierig. Sehr schwierig.
Boah, das war jetzt eine wirklich schwierige. Aber Julia wird stolz auf mich sein, dass ich wusste, wer JP ist.
Jacapé. Oder Jacapé, da war der brasilianische Name. Ja. Muss man vielleicht nochmal einen grünen Tisch drüber entscheiden oder Julia muss da vielleicht die Entscheidung treffen, ob dann noch nachträglich dir was abgezogen werden muss, weil die Aussprache falsch war. Okay. Dann geht's weiter mit Pro7-Sendungen.
TAF.
Galileo.
Red.
The Masked Singer.
GNTM.
Joko und Klaas gegen Pro7.
Joko und Klaas Duell um die Welt.
Late Night Berlin.
How I Met Your Mother.
The Big Bang Theory.
Ja. Galileo Big Pictures.
Das wollte ich sagen. Hier Dings. Malcolm mittendrin.
Scrubs.
Simpsons.
Ah! Grey's Anatomy, nein!
ProSieben News Time. War schon bei dir, oder?
Ja.
Ja. Okay, 2-1 an Minuspunkten für dich. Hm. Nächste Kategorie. The Masked Singer Maskottchen. Oder, ja, Maskottchen steht hier, ja. Aber Kostüme.
Grashüpfer.
Astronaut.
Engel.
Faultier.
Göttin.
Kuschel, nee, Wuschel. Wie heißt der?
Kakerlake.
Ich wollte schon Muschel sagen. Schmetterling.
Hase.
Roboter.
Dalmatiner.
Fuck, das war ich. Deiner war noch drin. 2-2.
Huh.
Ist eine heiße Nummer heute. 2-2. Dschungelkönige oder Königin oder König.
Costa Cordalis.
Ross Anthony. Boah, der war aber kurz.
Okay, ja, Prince war Damien. Ziemlich ja, mir ist der Name nicht eingefallen. Gut.
Jenny Frankhauser, unvergessen.
Ja, klar. Ja.
Okay, jetzt geht's um alles. 100.000 Punkte. Es steht zwar 3-2 für dich an Minuspunkten, aber jetzt ist nochmal alles drin. Derjenige, der jetzt gewinnt, hat gewonnen.
Okay.
Netflix Original Serien.
Oh, Sex
Education. Da bin ich so schlecht immer. Narcos.
How to Sell Drugs Online Fast.
Ja. House of Cards. Jawohl.
Mann.
Die ist echt kurz mittlerweile.
Ja, die ist immer.
Die wird immer kürzer.
Unberechenbar, die Bombe.
Das ist so. Ja, ich habe gewonnen, du hast verloren.
Ja, schade.
Gibt mir jetzt ein gutes Gefühl, gleich in Dark reinzustarten, weil da ja du doch deutlich größerer Fan bist. Deswegen gehe ich jetzt mit einem guten Gefühl in dieses nächste Thema rein. Aber ich glaube, du kannst mit der Niederlage auch leben.
Ja,
du gönnst es mir.
Es war ja sehr knapp.
Es war also, sehr knapp, von daher.
Ja, schön in Ordnung.
Aber trotzdem verloren. Na gut, dann starten wir jetzt tatsächlich in ein komplett anderes Thema rein. Und zwar, wir reden über Dark. Und Dark war ein Thema, was wir im Podcast noch nie besprochen haben, weil damals, glaube ich, die erste oder die zweite Staffel kurz davor erschienen ist, wenn ich mich richtig erinnere, bevor wir hier gestartet haben. Und es war auch ein Thema, worüber wir mal gesprochen haben, in der Bahn. Und da habe ich deine Eignung festgestellt für diesen Podcast. Von daher weiß ich, dass du ein sehr guter Gesprächspartner zum Thema Dark bist. Du bist schon Fan, oder? Du magst die Serie schon
also
gerne.
Also ich würde jetzt auch tatsächlich behaupten, dass ich die unter meine Top 5 Serien
aller
Zeiten einordne.
Wahnsinn.
Weil mir es einfach so viel Spaß gemacht hat, das zu gucken.
Was war der Spaß daran? War es das Rätseln oder also warst du das Mystery daran oder waren es die Charaktere?
Ich finde halt auch einfach, dass es so eine Serie noch nicht wirklich gab. Also anfangs wurde die ja sehr mit Stranger Things verglichen, aber eigentlich ist es Quatsch.
Ja.
Ja, und fand das irgendwie spannend. Auch weil man am Anfang irgendwie gar nicht wusste, was man zu erwarten hatte und man hatte schon richtig mitgefiebert. Also
Werde jetzt mal ganz kurz anfangen und sagen, was jetzt meine grundsätzliche Meinung zur Serie ist. Weil das ist eine sehr, also ich will nicht, dass ich da missverstanden werde. Denn ich sage ja immer, ich bin kein Fan von Dark, aber ich glaube, damit würde man der Serie Unrecht tun, weil ich die Serie schon sehr stark bewundere dafür. Und dass man weiß, dass man jetzt aus Deutschland eine Serie hat, die bei internationalen Fans so stark diskutiert wird. Mhm. Rotten Tomatoes, gewählt worden zum besten Netflix Original, gerade was existiert, überhaupt.
Geil.
Gerade die Wertungen für die letzte Staffel, alle auf 9,9, 9,9, 9,8 und so weiter. Also das ist unglaublich, wie gut die besprochen wird. Bei Reddit, wo ich ja sehr oft auch mal mitlese, 100.000 waren es, wo ich vor der Staffel gecheckt habe. Ich weiß nicht, wie es jetzt sind. Also 100.000, das ist schon, wenn ich mir Mr. Robot anschaue zum Beispiel, die hat so 300.000 oder so. Mhm. Also das ist ja was Wahnsinniges, dass jetzt eine deutsche Serie da so stark diskutiert wird. Ich bewundere natürlich auch diesen Mut und das Selbstbewusstsein, dass man jetzt sagt, man macht so eine stark komplexe Serie, wo man wirklich dann auch als Netflix hergehen muss und sagen muss, hier ist übrigens unsere Seite, wo ihr nochmal alles nachschauen müsst und so. Die haben ja wirklich ihren eigenen Stammbaum mittlerweile rausgegeben, weil man gesehen hat, okay, sonst kommt man ja wirklich nicht mehr mit. Also sonst checkt man ja überhaupt nichts mehr. Also das finde ich schon sehr, sehr stark, dass das aus Deutschland kommt. Und da muss man wirklich den Hut ziehen, auch vor der Leistung, die da vor allem Jantje Friese, das ist ja diejenige, die vor allem geschrieben hat, und Baran Bo-Oda ist ja, glaube ich, eher der Mann, der dann inszeniert hat, der Regie geführt hat. Da muss man schon sagen, dass das wahnsinnig ist. Wie das dann im Raum ausgesehen haben muss, im Writer's Room, wie die diese Story runtergebrochen haben, das muss ja wirklich eine wahnsinnige Aufgabe gewesen sein, da den Überblick zu behalten. Und jetzt muss man sagen, am Ende dann schon ein Ende abzuliefern, was auf jeden Fall mal innerhalb der Serie Sinn ergibt und einen runden Abschied gibt. Wie auch immer überraschend man das jetzt fand oder nicht, wie das jetzt passiert ist, ist ja erstmal egal. Aber es ist jetzt nicht so, dass man am Ende noch 1000 Fragezeichen hat, wo man sagt, da ist ein Logikfehler, der jetzt überhaupt gar keinen Sinn macht. Von daher, das mal vorneweg. Ja. Aber trotzdem habe ich zwei große Probleme, über die ich dann leider auch nach drei Staffeln noch nicht hinweg blicken kann. Und das trifft dann wahrscheinlich einfach nicht meinen Geschmack. Also so einfach ist es dann, dass man dann akzeptieren muss, das ist eine Serie, die viele sehr gerne mögen und die ich natürlich auch geschaut habe. Aber ich werde damit nicht warm werden und für mich wird es auch nie so weit vordringen wie jetzt bei dir.
Ja.
Von daher, also Punkt 1, Dialoge. Da komme ich nicht drüber hinweg. Für mich waren einfach Dialoge schon immer sehr wichtig. Meine großen Serien, die so bei mir ganz vorne sind, zeichnen sich alle immer durch viele gute Dialoge aus. Und das hat man hier einfach nicht. Also wenn man diese ganzen Kalendersprüche sich anschaut, dann das ist einfach hanebüchen teilweise. Also du kannst von Adam und dann auch von Eva jetzt dann in der dritten Staffel, da kannst du 80% wegschneiden und man hat nichts erfahren. Also das sind einfach diese komischen Worthülsen und Sätze, die einfach nichts heißen.
Ja, aber das, vielleicht macht es ja auch aus, weil du irgendwie mehr Verwirrung gestiftet, weil du erfährst ja nicht wirklich was. Du bleibst ja die ganze Zeit im Ungewissen. Vielleicht ist das ja auch so Teil davon, dass die Sätze oder die Dialoge nicht wirklich viel Inhalt haben.
Ja, aber das ist halt dann einfach nicht mein Geschmack, dass ich einfach nicht auf diese Dialoge stehe, die einfach seit drei Staffeln dieselben sind. Der Anfang ist das Ende und alles ist ein Knoten. Der Knoten muss ich lösen. Der Knoten ist unendlich.
Was, auch, also, was soll das heißen?
Ja. Oh Gott. Ja. Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Wow. Also das ist was auf jeden Fall für so ein Boomer-Wohnzimmer, was man sich an die Wand tätowiert. Das ist einfach nicht mein Geschmack. Damit werde ich nicht warm und ich kann da nicht mitfühlen dann auf eine Art. Ich muss dann eher drüber lachen, dass ich dann sage, jetzt haut er schon wieder den Spruch raus. Das gibt's doch jetzt nicht. Warum sagt er jetzt nicht mehr, was Sache ist? Und warum, das kann ich auch nicht akzeptieren, wenn wir ältere Ich sehen, zum Beispiel jetzt von Jonas oder so, warum spricht die Figur dann signifikant anders als Jonas selbst?
Wie meinst du?
Naja, Adam und Jonas zum Beispiel. Das ist jetzt ein Spoiler nicht für die dritte Staffel, sondern für die zweite, ist ja klar. Wir spoilern dann später erst für die dritte Staffel. Warum spricht Adam so wahnsinnig anders als Jonas? Also was ist da in der Zwischenzeit passiert?
Er ist ja
passiert?
Einfach 66 Jahre älter. Und da passiert doch so viel, so auch traumatische Dinge, Dennis. Und dann verändert sich auch das Wesen. Das hat man ja gemerkt. Er ist ja schon längst nicht mehr der er damals war. Also da kann sich ja auch die Art zu sprechen ändern.
Ja, aber für mich nicht so extrem. Also für mich ist es einfach eine Art und Weise zu schreiben, wo ich sage, alte Leute sprechen so und junge Leute sprechen so.
Ja, aber jetzt suchst du irgendwie
Ich komme weiter zu meinem zweiten Punkt und zwar, das ist eigentlich der wirklich wichtige Punkt, und zwar die Eintönigkeit. Es ist eine einzige Stimmung, die hier die ganze Zeit.
Ja. Aber das ist doch.
Das ist einfach nicht mein Geschmack. Jede Szene ist dasselbe. Jede Szene besteht daraus, dass eine Person mehr weiß als die andere Person und eine Person nicht weiß, was gerade passiert oder mit wem sie gerade spricht, oder es besteht immer eine gewisse Distanz zwischen den Figuren, weil eine Person mehr weiß als die andere. Und das ist jede einzelne Szene derselben Aussage. Aber das ist dann, wenn ich mir 8 Stunden davon anschaue, wie immer die gleiche Szene passiert, natürlich mit anderer Handlung, aber mit immer der gleichen Ausgangssituation, das ist für mich einschläfernd. Man hat ja sogar einen ähnlichen Ablauf innerhalb dieser Folgen. Also klar, man hat dieses Cold Open, aber am Ende kommt dann immer noch diese Montage, die zwar dann manchmal auch schon sinnvoll ist, weil man meistens dann auf viele Charaktere dann auf einmal so Zugriff hat, aber dass die immer an der gleichen Stelle kommt, immer mit einem gefühlsschwangeren Song dann auch noch drunter gelegt. Warum macht man dann nicht mal so eine gegenteilige Songauswahl zum Beispiel? Also das sind immer die stärksten Momente auch, wenn dann zum Beispiel Nena drunter gelegt wird oder irgendwie sowas, wenn man das mal ein bisschen bricht, diese Stimmung. Aber dann wird ja nochmal drunter gelegt, nochmal traurig. Da ist traurig, da ist traurig, da verliert jemand jemanden. Also ich sehe das ja eh schon, warum muss ich es dann auch noch hören? Und das ist diese Eintönigkeit, die ich meine, die ich mir nicht 8 Stunden anschauen will. Also nein. Wenn ich mir da solche Sachen wie Mr. Robot anschaue, wenn ich da Sachen anschaue wie Watchmen.
Das kannst du nicht vergleichen.
Watchmen kann ich damit vergleichen. Doch, kann man damit vergleichen. Da wird experimentiert, da wird mal eine andere Stimmung eingeführt. Wir sehen die Charaktere bei Dark nie in einer Normalität. Wir sehen immer nur die in einer Ausnahmesituation. Und man hat nie das Gefühl von Entspannung vor allem.
Ja, aber darum geht's doch.
Es ist doch von Anfang an einschläfernd.
Nein.
Doch, wenn ich immer nur sehe, okay, die haben jetzt Verlustängste, die sind am Limit für 8.
Ja, aber da bist du doch selber Folgen, so unter Spannung. Ja,
aber nicht 8 Folgen lang.
Doch.
Nee, dann nehme ich das irgendwann nicht mehr ernst, diese Spannung, die da angeblich kreiert wird. Irgendwann nehme ich das nicht mehr ernst. Das ist bei mir so. Und das ist mein Problem. Also es fehlt mir an diesem letzten Esprit einfach, an dieser letzten spielerischen Note da irgendwie da drin, dass da mal ein bisschen experimentiert wird, dass da mal ein bisschen abgewechselt wird. Das ist mein Geschmack und den trifft hier Dark eben in dieser Form nicht. Aber wie gesagt, ich honoriere ja alles andere an der Serie, aber die Machart oder diese Tonalität vor allem, die gefällt mir dann einfach nicht. So. Und ich musste oftmals noch denken, was jetzt passieren würde, wenn andere Serienmacher diesen Stoff, weil ich sage ja, das ist eine Serie, die auf dem Makro-Level eigentlich sehr gut funktioniert. Das heißt, die große Handlung, die finde ich ja wahnsinnig gut bei Dark. Aber in den einzelnen Szenen, wenn man da tiefer reingeht, dann sehe ich da sehr viele Schwächen leider. Und das ist dann das, was mich so stört. Aber du bist ja großer Fan und magst genau die Sachen wahrscheinlich, die ich jetzt da kritisiert habe.
Ja, oder? Wahrscheinlich. Sogar ziemlich sicher. Ja, ja, ich finde, das macht es ja aus. Keine Ahnung, das ist eben das, was nicht so häufig passiert. Du hast solche Serien einfach nicht. Und es ist immer dieselbe Stimmung. Es ist immer viel dieselbe Melodie auch im Hintergrund. Aber ich finde das irgendwie, finde ich das gut, weil das eben nicht das ist, was ich immer sehe. Und ich finde auch, dass die Stimmung nichts Einschläferndes hat, sondern eben das erzeugt, dass ich dranbleiben will, weil ich verstehe ja gar nichts und ich will ja rausfinden, was passiert da, was ist der Hintergrund von den verschwundenen Kindern und deshalb bleibe ich ja dran und die Stimmung verstärkt es ja nur. Ich finde, man kann dann auch über die eher schwachen Dialoge hinwegsehen, weil das ist ja gar nicht so der Mittelpunkt davon.
Ja, ich sag ja, manche haben wirklich so ihren Fokus auf der Handlung und sind hundertprozentig daran interessiert, dass sie jetzt tolle Twists haben wollen, dass sie eine spannende Handlung haben wollen. Dafür ist ja dann Dark bekannt, dass es dann schon gute, spannende Momente, Staffel 2, Finale und so weiter bietet. Mhm. Aber das ist einfach nicht so das, worauf ich dann den Wert so lege, sondern bei mir sind es dann eher noch die Dialoge und die einzelnen kleineren Szenen, wo ich dann gerne mal was dabei hätte, was mich in irgendeiner Weise anspricht oder wo ich dann mich damit identifizieren kann. Aber wenn dann Jonas zum 100. Mal in die Kamera schaut und Tränen runterlaufen, also der weint da in jeder Folge.
Ja,
und irgendwann kann ich es dann nicht mehr ernst nehmen.
Er hat alles verloren.
Ja, das habe ich verstanden. Aber was er verloren hat zum Beispiel, das ist ja ein guter Punkt. Was er verloren hat, habe ich nicht so immer dann verstanden. Also klar habe ich es verstanden. Aber
alles?
Ja, aber man kennt die Normalität eben nur aus Staffel 1, Folge 1. Und dann mal die gute Szene, wo Martha und er in Staffel 2 am Strand da an diesem Ufer sitzen. Da versteht man, was er verloren hat. Aber ansonsten verstehe ich immer nicht, was er verliert so groß. Oder man sieht es nicht zumindest. Ich verstehe es schon, aber man sieht es nicht. Es wird nicht thematisiert. So, jetzt kommen wir zu Staffel 3.
Okay.
Wie bist du jetzt zufrieden mit dem Ende? Ohne zu spoilern jetzt erstmal, ja. Dann kommen wir danach zum Spoiler.
Also ich bin ja immer sehr kritisch, was Enden betrifft, weil ich erwarte da ja immer so einen sehr schönen Abschluss. Aber mir war ja klar, dass so ein Ultra-Happy-Ending in der Serie nicht stattfinden kann. Deshalb war ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Ende. Ich fand es sehr gut.
Also du stimmst mir da auch zu, dass da wenig an Fragen offen blieben und das Grundmysterium jetzt für dich so aufgelöst wurde.
Ja.
hast du dann aber auch intellektuell alles verstanden, oder? Also das, nein, also nicht, dass es für dich jetzt möglich war, das zu verstehen, sondern dass du jetzt sagst, nicht nur, da sind alle Fragen beantwortet worden, sondern die sind auch dann für dich verständlich serviert worden sozusagen.
Ja, ja. Doch, finde ich schon.
Und findest du, da hat die Serie dann zu einfach dir das gemacht, das zu erklären, oder hat sie dann sich verändert jetzt in den letzten Folgen? Weil ich finde, so ein bisschen hat sie sich schon verändert, oder es kommt einem zumindest davor, weil jetzt zum ersten Mal halt Antworten gegeben wurden.
Ja, ich finde, dadurch, ja, eben dass Antworten gegeben wurden, scheint es vielleicht so, dass es so vereinfacht wurde, dass, also dass man es leichter verstehen könnte. Aber irgendwo musste das ja passieren. Also ich hätte es jetzt zum Beispiel absolut kacke gefunden, hätten wir jetzt nochmal ein verwirrendes Ende gehabt, sozusagen. Also das ist meine persönliche Meinung. Deshalb kann es schon so wirken, dass in den letzten zwei Folgen vielleicht das alles ein bisschen leichter verständlich ist und man auch endlich mal das Gefühl hat, man versteht das alles. Aber ja, ich finde, es musste irgendwie stattfinden.
Wir sind dann schon zufrieden, oder ich bin auch zufrieden mit dem Ende, wie das dann dahin kam und wie die einzelnen Szenen darauf hingeleitet haben, das sehen wir dann unterschiedlich. Gut, so viel dazu, ohne Spoiler jetzt erstmal. Mhm. Wer jetzt weiter hört, der ist selber schuld. Aber ihr könnt am Ende gerne nochmal hinspringen und euch anhören, worüber wir nächste Folge sprechen. Das ist ganz spannend. Also dann könnt ihr gerne überspringen oder jetzt schon abschalten, wie auch immer. Denn jetzt reden wir über Spoiler zur letzten Staffel von Dark, zur dritten und letzten Staffel. Ja, so, jetzt sind wir alleine und können mal drüber sprechen, jetzt über dieses Ende. Also dröseln wir es mal nochmal ganz kurz auf, wie es jetzt geendet ist überhaupt. Also
Claudia Tiedemann hat ja rausgefunden, dass die zwei Welten, die Welten von Adam und Eva, keine von denen die Originalwelt ist, sondern sie sind entsprungen von der Originalwelt, als der Tannhauser, glaube ich, heißt Tannhaus, seine Familie zurückholen wollte und eine Zeitmaschine gebaut hat.
Ja.
Dadurch hat er diese zwei Abspaltungen geschaffen und dadurch war auch Zeitreisen möglich. Das hat sie rausgefunden und dann sind eben Jonas und die Martha mit Pony sind dann irgendwie da zurückgereist durch dieses schwarze, was war
diese
das?
Diese Zwischenwelt.
Zwischenwelt da. Irgendwie.
Ja.
Ja, und haben dann sozusagen verhindert, dass der Sohn von Tannhauser mit seiner Familie getötet wird.
Also sie haben quasi den klassischen Trick, finde ich, angewandt jetzt in diese Zeitreisen-Sache, dass man halt die Zeitmaschine zerstört.
Genau. Also sie wollten verhindern, dass die Zeitmaschine überhaupt gebaut wird. Dadurch können die Welten nicht entstehen und das ganze Drama passiert nicht.
Und das ist dann sozusagen die Lösung des Ganzen, dass man halt, also ich deswegen finde ich es ein bisschen nicht überraschend. Ich finde es gut, also ich finde es sehr sinnvoll und alles. Ja. Aber jetzt, dass die große Lösung von allem ist, dass man die Zeitmaschine halt nicht baut dann im Endeffekt, das finde ich halt relativ logisch. Natürlich kommt die Sache mit den Welten dann dazu, dass man das überhaupt mal verstehen muss. Aber grundsätzlich die Sache, okay, wenn ich die ganze Zeitreisen oder diese Zeitschleife beenden möchte, diesen Zyklus oder diese Zyklen, die dann immer wieder von neu starten, dadurch, dass alle familiär miteinander verknüpft sind, dadurch muss man das dann irgendwie damit bekämpfen, dass man die Zeitmaschine vielleicht mal zerstört. Mhm. Und da hätte ich mir irgendwann schon mal einen besseren Handlungsstrang gewünscht, wo überhaupt nachgeforscht wird, was es mit diesen Zeitmaschinen auf sich hat. Also die haben ja auch diese kleinen, wo man durch die Zeit reisen kann. Also woher kommen die dann überhaupt?
Ja.
Das ist für mich auch so eine Sache, wo es nicht ganz klar ist, dann diese ganzen Maschinen. Aber das muss man dann wahrscheinlich einfach akzeptieren.
Ja.
Das ist halt einfach so. Aber grundsätzlich fand ich dann schon diese letzten Szenen auch gut, dann in dieser Zwischenwelt. Aber was ich vor allem stark fand und wo ich auch sehr froh bin, dass noch so ein letztes Mysterium da ist, ist ja diese Sache, also sowohl die ganz letzte Szene dann, wo dann eigentlich so ein bisschen so ein Epilog da ist, aber auch das davor eben in dieser Zwischenwelt, wo die sich dann, also sehen, Jonas und Martha gegenseitig in dieser Schranktür sehen und an dieser anderen Tür. Das finde ich dann schon mal ganz gut, weil ja so ein bisschen auch mit diesem Déjà-vu-Gedanken gespielt wird oder halt auch so, also es ist einfach was komplett Übernatürliches einfach da drin und es ist eben nicht alles durch, also klar, es ist jetzt nicht alles belegbar durch irgendwelche wissenschaftlichen Atomreaktoren oder irgendwelche Versuche da in diesen Laboren oder was auch immer oder durch irgendwelche Zeitmaschinen, sondern halt auch, manches ist unerklärlich immer noch.
Mhm.
Und das finde ich schon nochmal ganz gut, das darf auch da durchaus drin sein, dass einfach gewisse Fragezeichen drin sind, die jetzt nicht nicht aufgelöst wurden, sondern die halt nochmal neu reingebracht wurden, um halt zu sagen, manche Sachen verstehen wir dann halt einfach nicht. Und das fand ich ganz gut.
Ja, ich fand auch, an dem Tisch am Ende saßen ja nur wirklich die Personen, die,
die außerhalb
wichtig sind, genau, die außerhalb von diesen ganzen Verwandtschaftsverhältnissen irgendwie entstanden sind. Und das fand ich irgendwie, fand ich das cool, nochmal so wirklich darauf hinzuweisen, wer ist wirklich echt, also wer darf auch so existieren.
Ja. Ja, und dann sagt sie ja, wie heißt sie, die Dame?
Hanna
Kahnwald. Mhm. Und die sagt ja dann, dass sie jetzt ihren Sohn
Jonas nennen.
Also auch so eine gewisse Form von Vorbestimmtheit ist ja dann immer noch drin. Und ich finde auch, dass da durchaus doch ein Potenzial drin wäre für Spin-off. Also kann man schon drüber nachdenken. Es gibt ja schon noch so, also man kann ja immer sagen, dann ja, vielleicht ist dann doch noch was irgendwo falsch gewesen oder so. Das könnte man durchaus noch so argumentieren. Aber ein großer Charakter, der jetzt dann auch noch mal eingeführt wurde, oder drei Charaktere, die eigentlich eingeführt wurden, und zwar ja der Sohn von Martha und Jonas, also
ja,
dieser Hasenscharten-Typ.
Der Ursprung.
Ja, der ja dann der Vater von Tronte ist, oder? Oder?
Warte, was?
Ja doch, der ist auch dann zurückgereist und hat ja dann mit dieser Dunkelhaarigen da...
Der Agnes.
Agnes, oder? Mit der hat er doch ein Kind gehabt.
Ja, stimmt.
Ja, und das war ja dann sozusagen der große Ursprung, dass dann Jonas, oder dass dann, das war ja der Ursprung. Und das war ja Adams Idee, dass er diesen Ursprung bekämpfen wollte, um halt alles jetzt aufzulösen.
Ja, ja, aber
Adam
wollte ja den Ursprung direkt dann in Ponymarter zerstören.
Ja,
ja.
Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, Adam hat das Ziel gehabt, diese Zyklen
Ursprung,
zu durchbrechen,
genau,
also dass
Eva
einfach alles aufhört, und Eva wollte das ja konservieren und hat ja deshalb alles so wieder einigermaßen versucht, durch ihren Sohn ins Gleichgewicht zu bringen, oder? Der hat ja dann da deswegen die Leute umgebracht.
Ja, der hat ja dann auch dafür gesorgt, dass das Atomkraftwerk gebaut wird, dass die Baugenehmigung kommt.
Ja.
Ja.
Und durch diese widerstrebenden Kräfte von Adam und Eva war es ja dann so, dass alles im Prinzip so passiert ist, wie es passiert ist und immer wieder passiert ist. Ja, also das war dann schon nochmal ein Charakter, der jetzt, also hat mich auch überrascht, dass dann nochmal so ein großes Fass nochmal mit einem neuen Charakter aufgemacht wurde. Aber das fand ich dann schon sinnvoll, weil das ja auch so eins der Fragezeichen noch war in dem Stammbaum, der Partner von Agnes. Und man hat auch dann gut verstanden, dass deshalb sozusagen alles immer wieder neu startet, weil natürlich, wenn der Typ, der unten rauskommt, also von Jonas und Martha dann der Sohn, wenn der dann wieder oben auftaucht, dann ist ja das klar, dass das immer ein Kreislauf ist. Gut, was wollen wir noch? Irgendwelche Szenen noch, die dir jetzt so in...
Also genau, Folge 7.
...eingebrannt haben
Folge bei dir? Folge 7 fand ich, weil man mal mehr über Bartosz erfahren hat, fand ich das ziemlich geil. Weil ja er war ja an dem Punkt, wo er Jonas verlassen hätte. Also da sind sie ja im Jahr 1888, der hat keinen Bock mehr auf das Zeug. Und will ja eigentlich gehen. Ist er schon auf dem Weg in den Wald.
Ja.
Und dann trifft er ja Celia, die ja aus der Zukunft von Adam zurückgeschickt wurde ins Jahr 1888.
Ja.
Und sie wird ja dazu angeleitet, ihn da zu halten.
Ja.
Deshalb kriegen die ja auch Kinder und so. Und ein Kind davon ist ja dann Noah und Agnes. Und das fand ich irgendwie voll krass, dass das so aufgelöst wurde oder was Bartosz' Rolle in dem Ganzen ist. Und dann am Ende gab es doch diese Montage, wo man dann gesehen hat, wie Noah und Bartosz hatten doch in der zweiten Staffel so eine Verbindung irgendwie.
In der ersten Staffel, glaube ich, schon,
oder? In der ersten war das.
Wo er dann ihn immer im Auto abgeholt
genau, und das
hat.
Fand ich so krass im Nachhinein, weil es war einfach sein Vater.
Ja.
Also er hat sich die ganze Zeit mit seinem Vater getroffen und so, und er wusste es ja wahrscheinlich auch. Ja. Das fand ich sehr, sehr geil, ehrlich gesagt. Also das war richtig gut.
Und auch die Nummer mit dem Baby klauen und so?
Ja, dadurch entsteht ja das Ganze erst. Das ist eigentlich voll krass. Dadurch, dass seine Frau in der Zukunft und seine Tochter nehmen sein Kind weg, und dadurch entsteht der ganze Konflikt, dass er sich überhaupt erst gegen alle wendet.
Ja.
Ja. Und was ich auch richtig cool fand, ist, da hat Netflix ja auch so ein Video hochgeladen, diese Parallelen zwischen der alternativen Welt und der ersten richtigen Welt, wie sie das so gespiegelt haben und auch teilweise die Dialoge immer wieder ähnlich oder gleich waren. Das fand ich richtig gut. Ja. Oder auch überhaupt, dass die Landschaft gespiegelt war. Ist dir das aufgefallen? Also ja, ja. Die Häuser waren ja gespiegelt. Auch der Gang von der Höhle ging einmal rechts, einmal ging er links. Also das war richtig, fand ich richtig cool.
Ja, das sind dann
so
auch
Details, die es machen.
Das Worldbuilding hat da gut funktioniert in dieser alternativen Welt. Man hat so verstanden, sehr schnell, was da Sache ist, finde ich. Und ja, das war dann schon auch technisch wieder sehr gut gemacht. Also die machen das ja schon sehr gut erzählerisch auch. Aber dann komme ich wieder und sage, die ersten Folgen haben sich schon ein bisschen gezogen, oder? Die ersten vier.
Ja, das waren halt diese typischen vier, wo aufgebaut wird und du keine Ahnung hast, was passiert.
Und es war halt total klar, dass es passieren wird, weil man wusste, sobald da Martha dann auftaucht im Staffel-2-Finale und sagt, jetzt haben wir noch eine neue Welt, dann ist klar, okay, jetzt müssen wir die erstmal wieder kennenlernen. Ja. Also man muss jetzt nicht nur andere Zeitebene nochmal kennenlernen, sondern eine komplett andere Welt. Mhm. Also das war klar, dass es ein bisschen Zeit benötigt, aber war es ja dann auch wert und war halt auch notwendig, dass man dann am Ende das Ende so hinbekommen hat. Ja, ich glaube, dann können wir es eigentlich gut sein lassen. Außer du hast noch was, irgendwie ein Charakter, eine Szene, diese, war das eine angedeutete Vergewaltigung an der Kleinen?
Ja.
Also ich habe das nicht ganz, ich habe das echt nicht ganz
gecheckt. Doch, ich fand es richtig verstörend.
Ja,
an der
hat für mich überhaupt nicht reingepasst.
An der Elisabeth.
So. Ja.
Ja. Also, wer, aber es musste ja irgendwie das, ich weiß nicht
genau. Hat man den gekannt?
Keine Ahnung. Aber es musste ja irgendwie, also der gecheckt. Vater musste ja irgendwie sterben.
Ja.
Der Peter. Das war dann wahrscheinlich so eine Art, das zu rechtfertigen.
Ja. Eine Wendung des Schicksals, dass der jetzt da sterben musste.
Boah, es war voll traurig. In der Folge sind voll viele gestorben. Erst ist der Peter gestorben und dann später ist die Katharina noch von ihrer eigenen Mutter da am See erschlagen worden.
Und das finde ich aber auch übrigens auch cool. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Da gab es ja dann irgendwann in Staffel 1 oder 2 schon mal diesen kleinen Satz. Irgendwo wurde mal eine Leiche gefunden in diesem Teich und so. Das wurde mal irgendwo erwähnt.
Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern.
Das wurde irgendwann von Bartosz oder so erwähnt. Und das ist dann natürlich diese Frau, die da jetzt da drin lag. Also sowas ist dann auch sehr, sehr cool, dass das anscheinend dann schon so weit vorausgeplant wurde oder zumindest dann geschickt nochmal darauf hinbezogen wurde. Ja, also da kann man schon nochmal, vor allem auch bei einem Rewatch, glaube ich, kann man da einige Sachen nochmal entdecken. Ja. Das finde ich schon nochmal reizvoll, da vielleicht nochmal reinzuschauen, aber ich glaube, bei mir überwiegt dann die Unlust, da nochmal einzutauchen in diese Kalendersprüche.
Ich glaube, ich brauche jetzt auch erstmal eine Pause, aber ich hätte voll Bock auf einen Rewatch.
Ja, das Anfang, der Anfang ist der Ende, der Knoten muss ich jetzt lösen. Okay, dann lösen wir jetzt den Knoten und sagen, Dark hat uns gefallen,
ja.
Mal natürlich von unseren persönlichen Geschmäckern mal abgesehen, aber man muss schon da sagen, dass es jetzt aus Deutschland so eine Serie gab, die dann auch so sinnvoll zu Ende gebracht wurde und vor allem auch schön, dass es nach 3 Staffeln zu Ende gebracht wurde und jetzt nicht noch
endlich. Ja, das fand ich auch richtig gut, weil ich glaube,
Länge gezogen wurde.
Ja, hätte man das länger gemacht, dann irgendwann wäre es dumm geworden. Dann hätte man sich mehr verstrickt und es war eine gute Entscheidung.
Sehr gut, dann kommen wir nur noch zu der Frage, wo man jetzt deine Analysen lesen kann zu Dark. Und vor allem würde mich interessieren auch sowohl das als auch die Frage, wenn man jetzt sich vorstellen könnte, dass es einen Podcast-Dienst gäbe, auf dem man 5 Sterne geben lassen könnte, wie viele Sterne würdest du dann geben?
Also ich bin der Meinung, dass man dem Podcast immer 5 Sterne geben müsste und wenn man keine 5 Sterne gibt, dann soll man es am besten lassen.
Ja, richtig.
Genau.
Ja. Und dir folgen kann man unter @AnnieLovesYou.
Richtig.
Okay, ist dann auch nochmal verlinkt. @FernsehenFA, da kann man uns folgen. Liken und retweeten kann man. #FernsehenFürAlle, das sollte man nutzen, uns da auf Fehler, auch bei Dark, aufmerksam zu machen, die wir bestimmt eingebaut haben, mit Absicht, aber schon in der Vergangenheit. Und dann haben wir in der Zukunft die nochmal versucht zu korrigieren, aber der Anfang ist das Ende und der Knoten ist unlösbar, von daher ging es nicht aufzulösen. Ja, bewerten, das solltet ihr jetzt machen. Und in der nächsten Woche gibt's dann hier eine tolle Folge, nämlich zum Thema The Great auf Starzplay. Da freue ich mich sehr drauf. Schon viel darüber gehört und glücklicherweise auch nach Deutschland gefunden, endlich die Serie. Und wir schauen auf das Finale von Mom, wo du ja auch mal reingeschaut hast. Es ist ganz gut, oder? Hat Spaß gemacht.
Ja.
Hat mehr Spaß gemacht als so eine durchschnittliche Bachelor-Staffel, oder?
Ja.
Ja.
Und es sind auch nicht so lange Folgen. Ich finde das richtig gut.
Das sind auch eine Stunde.
Eine Stunde, aber.
Gut. Heute war auch ein bisschen länger, aber ich glaube, ich hat sich gelohnt. Ja, kommt gut durch die Woche. Bis dann, bleibt gesund und jetzt abschalten.